Also, wir haben hier den Stapel an Unterlagen über Martin Luther King Jr., den du uns geschickt hast. Eine Mischung aus enzyklopädischen Texten und Kursmaterialien.
Genau. Und man denkt ja sofort, klar, Martin Luther King, I have a dream, das kennt jeder.
Mhm. Aber wenn man da tiefer reingeht, merkt man wirklich schnell, dass dieses Bild vom sanften Träumer ja vielleicht nur die halbe Wahrheit ist. Dahinter steckt ein knallharter Stratege und am Ende auch ein radikaler Denker.
Absolut.
Unsere Mission heute ist also, genau das mal auseinanderzunehmen. Wie hat dieser Mann eine Bewegung aufgebaut, die tatsächlich die Gesetze einer ganzen Nation verändert hat? Was war sein eigentliches Erfolgsrezept? Und wie hat sich sein Denken, ja, über die Jahre auch radikalisiert? Lass uns da mal gemeinsam eintauchen.
Unbedingt. Und um das zu verstehen, müssen wir ganz kurz in die Zeit springen, in der er agierte. Stell dir die USA der 50er Jahre vor, vor allem im Süden.
Okay.
Da herrschten die Jim Crow-Gesetze. Und das war kein diffuser Alltagsrassismus. Das war eine gesetzlich verankerte Apartheid.
Wirklich in Paragraphen gegossen?
Genau. Getrennte Schulen, getrennte Wasserspender, getrennte Eingänge, getrennte Sitzbereiche im Bus. Eine systematische, brutale Unterdrückung.
Wahnsinn. Und was in deinen Quellen so faszinierend herausgearbeitet wird: King hat nicht einfach nur wütend darauf reagiert, er hat eine komplette Philosophie des Widerstands entwickelt. Die basierte natürlich auf Gandhi und dem christlichen Gebot der Nächstenliebe, klar, das kennt man.
Aber eben auch auf Theologen wie Reinhold Niebuhr. Von dem hat er diese Idee übernommen, dass man die moralischen Abgründe von Machtstrukturen ganz realistisch einschätzen muss. Es war also eine Art pragmatischer Idealismus.
Und diese Prägung, die du ansprichst, durch die Kirche, durch die Familie, die fing ja schon bei seinem Namen an, richtig? Er hieß ja ursprünglich gar nicht Martin Luther.
Nein, er wurde als Michael King Jr. geboren.
Ah, okay.
Sein Vater, ebenfalls Baptistenpastor, reiste 1934 durch Europa, war tief beeindruckt von Deutschland und dem Wirken des Reformators Martin Luther. Und zurück in den USA änderte er kurzerhand seinen eigenen Vornamen und den seines Sohnes.
Einfach so.
Einfach so. Und das ist mehr als eine Anekdote. Das ist ein Statement. Es zeigt dieses tiefe Bewusstsein für eine historische, ja, eine religiös fundierte Mission.
Trotzdem ist er ja nicht abgeschottet aufgewachsen. Die Quellen beschreiben, dass er in einem relativ wohlhabenden schwarzen Viertel in Atlanta lebte. Aber die Demütigung der Rassentrennung war allgegenwärtig.
Überall. Eine Geschichte ist mir da besonders hängen geblieben. Die von seinem besten Freund als Kind, einem weißen Jungen. Und mit der Einschulung sagten dessen Eltern plötzlich, ihr dürft nicht mehr miteinander spielen.
Mhm. Einfach so.
Weil der schwarz war. Das muss sich ja unfassbar tief einbrennen.
Absolut. Solche Erlebnisse formen eine Persönlichkeit. Er war ja auch hochintelligent, hat die Highschool übersprungen, Theologie studiert und er hat alles gelesen, von Marx bis Thoreau. Aber der entscheidende Funke, so beschreibt er es ja selbst, kam durch Mahatma Gandhi. Genau, das Zitat steht hier in den Unterlagen. Ja, er sagt, durch diese Konzentration Gandhis auf Liebe und Gewaltlosigkeit entdeckte ich die Methode für soziale Reformen, nach der ich suchte. Das war sein Eureka-Moment. Aber Gewaltlosigkeit, das klingt für viele heute so passiv, so nach Hinhalten der anderen Wange. War es das bei ihm?
Überhaupt nicht. Und das ist der Kern seiner Strategie, den wir verstehen müssen. Seine Gewaltlosigkeit war das genaue Gegenteil von Passivität.
Sondern?
Es war ein aktiver, man könnte fast sagen militanter Widerstand. Nur eben ohne physische Gewalt. Die Idee war, die moralische Verkommenheit des Systems für alle sichtbar zu machen.
Ah, okay.
Wenn friedliche Demonstranten von Polizisten mit Hunden gejagt werden, dann sieht jeder, auf wessen Seite das Unrecht steht.
Und das zweite Standbein war dann der zivile Ungehorsam.
Exakt. Das bewusste öffentliche Brechen von ungerechten Gesetzen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, verbunden mit der Bereitschaft, die Konsequenzen zu tragen.
Also ins Gefängnis zu gehen.
Ins Gefängnis zu gehen, ja. Das war kein Scheitern. Es war Teil der Strategie. Es erzeugte mediale Aufmerksamkeit. Es füllte die Gefängnisse. Es übte enormen Druck aus.
Verstehe.
Und King hat das alles mit dem christlichen Konzept der Agape verbunden. Dieser bedingungslosen, ja, fast schon Feindesliebe. Man kämpft nicht gegen den weißen Rassisten, sondern gegen das System des Rassismus. Man will den Gegner nicht vernichten, sondern ihn, ja, ihn durch moralische Überlegenheit für die eigene Sache gewinnen.
Die Philosophie ist klar, aber das klingt nach einer unglaublich schweren Aufgabe. Wie setzt man so etwas bedingungslose Liebe für den Unterdrücker in so einer hasserfüllten Umgebung wie dem Alabama der 50er Jahre konkret um?
Genau da setzt Montgomery an. Das war die Feuerprobe.
Der Busboykott, ja. Der Auslöser ist ja bekannt. Rosa Parks weigert sich 1955, ihren Platz im Bus für einen Weißen zu räumen. Sie wird verhaftet. Aber was dann passierte, war nicht spontan.
Sondern?
Das war das Ergebnis jahrelanger Vorbereitung durch Bürgerrechtsaktivisten. Die haben nach dem perfekten Fall gesucht, um das System herauszufordern.
Und dann startet dieser Boykott. 381 Tage lang.
Wahnsinn, oder?
Die schwarze Bevölkerung von Montgomery, zehntausende Menschen, fährt einfach nicht mehr mit dem Bus. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Die sind zur Arbeit gelaufen, kilometerweit, oder haben dieses riesige System von Fahrgemeinschaften organisiert.
Eine absolute Meisterleistung der Logistik. Und der junge, erst 26-jährige Martin Luther King Jr. wurde eher zufällig zum Anführer dieser Bewegung gewählt.
Warum er? Er war neu in der Stadt, hatte noch keine Feinde. Und hier hat sich sofort sein Genie gezeigt. Er musste die Leute jeden Tag neu motivieren, zusammenhalten. Und er musste sie zur Gewaltlosigkeit ermahnen, auch als die Gegenseite eskalierte.
Und sie ist eskaliert.
Und wie? Auf sein Haus wurde ein Bombenanschlag verübt. Seine Frau und sein kleines Kind waren drin.
Oh Gott.
Sie haben nur durch Glück überlebt.
Moment mal. Das ist ja leichter gesagt als getan. Du sprichst von Verhaftungen, aber auf sein Haus wird ein Bombenanschlag verübt. Wie hat er es geschafft, die Menschen davon zu überzeugen, friedlich zu bleiben, wenn die Gegenseite mit solcher Brutalität reagiert?
Indem er es vorgelebt hat. Stell dir die Szene vor, er kommt nach dem Anschlag zu seinem zerstörten Haus. Davor steht eine wütende, bewaffnete Menge von Schwarzen, die zur Rache bereit sind.
Verständlicherweise.
Absolut. Aber er hält eine Rede. Und er sagt sinngemäß, legt die Waffen nieder. Wir können dieses Problem nicht mit Gewalt lösen. Wir müssen unsere weißen Brüder lieben. Diese moralische Autorität in diesem Moment, die hat die Situation deeskaliert. Und am Ende hat es funktioniert. Am Ende hat es funktioniert, ja? Der oberste Gerichtshof hat die Rassentrennung in Bussen für verfassungswidrig erklärt. Ein gigantischer Sieg. Okay, Lektion 1 aus Montgomery war also, Organisation, Disziplin und wirtschaftlicher Druck funktionieren. Aber in Birmingham, Alabama, haben sie die Strategie 1963 ja nochmal auf die Spitze getrieben, oder?
Ja, Birmingham war sozusagen Stufe 2. King nannte es die am schlimmsten rassistisch getrennte Stadt Amerikas.
Warum gerade Birmingham?
Der Polizeichef dort, Bull Connor, war ein bekanntermaßen brutaler Rassist. Man wusste also, worauf man sich einlässt. Die Strategie war, gezielt zu provozieren, um die Brutalität des Systems vor laufenden Kameras zu entlarven.
Wie sah das aus?
Man organisierte Sit-ins. Da haben sich Schwarze an die nur für Weiße gedachten Tresen von Imbissen gesetzt und sich geweigert zu gehen, bis sie bedient oder eben verhaftet wurden. King selbst wurde ja auch verhaftet und schreibt dann diesen berühmten Brief aus dem Gefängnis von Birmingham.
Ein Meisterwerk. Er schreibt ihn auf Toilettenpapier und Zeitungsrändern als Antwort auf weiße Geistliche, die ihn als Unruhestifter kritisiert und zur Mäßigung aufgerufen hatten.
Was hat er geantwortet? Er argumentiert brillant, warum man auf Ungerechtigkeit nicht mit Geduld reagieren darf, sondern mit direktem, gewaltlosen Druck. Er sagt diesen berühmten Satz, Gerechtigkeit, die zu lange hinausgezögert wird, ist verweigerte Gerechtigkeit.
Aber der kontroverseste Schritt, der in den Quellen beschrieben wird, war ja der Einsatz von Kindern. Das ist kaum zu fassen.
Ja. Allein der Gedanke, die eigenen Kinder in so eine Gefahr zu schicken, aber gleichzeitig zu wissen, dass es vielleicht der einzige Weg ist, etwas zu bewegen.
Es war eine moralisch unglaublich schwierige, aber strategisch entscheidende Entscheidung. Den Erwachsenen drohte der Jobverlust, wenn sie demonstrierten. Also hat man Schüler und Studenten mobilisiert.
Und Bull Connor hat reagiert. Er hat genau das getan, was King erwartet hatte. Er ließ Wasserwerfer, die Haut von den Knochen reißen konnten, und Polizeihunde auf die demonstrierenden Kinder los. Und diese Bilder
gingen um die Welt, genau. Das war der moralische Schock, den die Bewegung brauchte. Plötzlich konnte niemand mehr wegschauen. Und der Druck auf Präsident Kennedy wurde so immens, dass er sich gezwungen sah, endlich ein umfassendes Bürgerrechtsgesetz auf den Weg zu bringen.
Und genau um dieses Gesetz zu unterstützen,
kam es dann zum berühmten March of Washington im August 1963. Man stellt sich das oft als reinen Protestmarsch vor, aber das war er nicht.
Nein, es war eine gezielte politische Machtdemonstration. Absolut.
Über 250.000 Menschen.
Ja, und darunter Zehntausende Weiße. Das ist wichtig. Sie alle versammelten sich, um Druck auf den Kongress auszuüben. Und dort, auf den Stufen des Lincoln Memorials, hielt King dann diese Rede: I have a dream.
Was die so brillant macht, ist ja nicht nur die berühmte Wiederholung.
Nein, es ist die Rhetorik dahinter. Er verknüpft den Kampf der Schwarzen mit dem Gründungsmythos Amerikas. Er spricht vom Schuldschein, den Amerika seinen schwarzen Bürgern ausgestellt hat, das Versprechen auf Freiheit und Gleichheit.
Ein Check, der immer wieder als ungedeckt zurückkam, so sagt er es.
Exakt. Er klagt also nicht von außen an, sondern er mahnt Amerika, seine eigenen Ideale endlich einzulösen.
Und die direkten Ergebnisse dieser ganzen Aktionen von Montgomery bis Washington waren dann ja wirklich Gesetze, die das Land verändert haben.
Monumentale Gesetze. Der Civil Rights Act von 1964, den Präsident Johnson dann nach Kennedys Ermordung durch den Kongress peitschte.
Ja.
Ja. Der verbot die Rassentrennung in öffentlichen Einrichtungen und die Diskriminierung am Arbeitsplatz. Und nach den brutalen Märschen von Selma nach Montgomery 1965.
Da ging es ums Wahlrecht.
Genau. Danach kam der Voting Rights Act von 1965. Der schaffte all diese schikanösen Tests ab, die Schwarze systematisch vom Wählen abhielten. Das ist die direkte Kette. Gewaltloser Protest auf der Straße führt zu fundamentaler Veränderung im Gesetzbuch. Aber das klingt jetzt fast zu einfach. Gewaltloser Protest, Gesetz, Sieg. Die Quellen zeigen ja ein ganz anderes Bild, nämlich den massiven Widerstand. Nicht nur von Rassisten auf der Straße, sondern von ganz oben, von der Regierung selbst.
Ja, absolut. Sein größter Gegner saß in Washington. J. Edgar Hoover, der Chef des FBI.
Okay. King, ein gefährlicher Radikaler, vielleicht sogar ein Kommunist, der die amerikanische Gesellschaftsordnung untergraben wollte. Das FBI hat ihn jahrelang systematisch überwacht.
Wie muss man sich das vorstellen?
Sie haben seine Hotelzimmer und Telefone verwanzt und jede private Verfehlung gesammelt, vor allem seine außerehelichen Affären.
Sie haben ihm ja sogar anonyme Briefe geschickt, in denen sie ihm nahelegten, Selbstmord zu begehen und ihm Tonbänder mit kompromittierenden Aufnahmen beigelegt, um ihn zu erpressen.
Das war Staatsterrorismus. Eine regelrechte Zersetzungskampagne. Man wollte ihn als moralisch verwerflichen Heuchler demontieren.
Und gleichzeitig bekam er aber auch Gegenwind aus den eigenen Reihen, genau. Die radikalere Strömung in der Bürgerrechtsbewegung. Leute wie Malcolm X und später die Black Power-Bewegung, die sagten, dieser gewaltlose Ansatz ist zu langsam. Er appelliert an das Gewissen von Leuten, die keins haben. Eine harte Kritik.
Und diese Kritik hat King sehr getroffen. Und sie hat doch dazu beigetragen, dass er sein eigenes Denken weiterentwickelt hat. Das ist ein ganz entscheidender Punkt in deinen Quellen. Ab etwa 1966 verschiebt sich sein Fokus.
Inwiefern?
Rechtliche Gleichstellung ist wertlos, wenn die ökonomische Ungleichheit bleibt. Was nützt es mir, wenn ich im Restaurant am Tresen sitzen darf, mir aber das Sandwich nicht leisten kann? Das ist also der erste große Takeaway aus den Quellen. Der King, den wir oft vergessen, ist der Wirtschaftsrevolutionär. Es ging ihm am Ende nicht mehr nur um den Platz im Bus, sondern um das Geld in der Tasche, um sich das Ticket überhaupt leisten zu können.
Exakt. Er begann die Poor People's Campaign zu organisieren, eine Bewegung, die alle Armen, schwarz, weiß, hispanisch vereinen sollte, um für wirtschaftliche Gerechtigkeit zu kämpfen.
Ein Klassenbewusstsein schaffen quasi. Genau. Und dann tat er etwas, das ihn bei der politischen Elite endgültig zur Persona non grata machte. Er sprach sich 1967 vehement gegen den Vietnamkrieg aus. Warum war das so ein radikaler Schritt?
Weil er die beiden Themen verband. Er argumentierte, dass die Milliarden, die für den Krieg verpulvert wurden, für die Armutsbekämpfung im eigenen Land fehlten. Er nannte die Regierung den größten Gewaltstifter der Welt.
Oh, das ist eine harte Aussage. Und das kostete ihn fast alles. Den Zugang zum Weißen Haus, die Unterstützung vieler liberaler Weißer und auch Teile der schwarzen Mittelschicht, die den Krieg befürworteten. Er war am Ende seines Lebens eine ziemlich isolierte Figur. Aber er blieb seinen Prinzipien treu.
Absolut.
Und diese Prinzipien führen ihn dann nach Memphis, Tennessee im April 1968. Er war ja nicht für eine große Bürgerrechtsdemonstration dort.
Nein, er war dort, um streikende Müllarbeiter zu unterstützen, die für menschenwürdige Löhne und Arbeitsbedingungen kämpften. Ein perfektes Beispiel für seinen neuen wirtschaftlichen Fokus. Es ging ihm um die Arbeiterklasse.
Und dort hält er am 3. April seine letzte Rede, die als I've been to the mountaintop-Rede in die Geschichte einging. Der hat eine fast unheimlich prophetische Stimmung.
Absolut. Er zieht diesen biblischen Vergleich mit Moses, der sein Volk bis an die Schwelle des gelobten Landes führt, es aber selbst nicht mehr betreten darf.
Ja, und dann sagt King, ich habe das gelobte Land gesehen. Ich werde vielleicht nicht mit euch dorthin gelangen, aber ich möchte, dass ihr heute Abend wisst, dass wir als Volk in das gelobte Land gelangen werden. Viele seiner Freunde sagten später, es klang wie eine Grabrede auf sich selbst. Einen Tag später, am 4. April 1968, wird er auf dem Balkon seines Motels erschossen. Er war erst 39 Jahre alt.
Sein Tod löste eine Welle der Verzweiflung und Wut aus. Es kam zu schweren Unruhen in über 100 amerikanischen Städten. Es fühlte sich an, als sei mit ihm auch der Traum von der gewaltlosen Veränderung gestorben.
Gab es danach noch Erfolge?
Zwar wurde kurz darauf noch der Fair Housing Act gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt verabschiedet, aber die Bewegung verlor ihre unbestrittene moralische Zentralfigur.
Das ist ein starker Punkt. Zum Abschluss unserer Analyse. Die Quellen, die du uns gegeben hast, zeichnen ein unglaublich vielschichtiges Bild, weit über den Mann mit dem einen Traum hinaus. Sie zeigen einen Strategen, einen Denker und am Ende einen radikalen Anführer, der sich ständig weiterentwickelt hat.
Und der bereit war, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, selbst als es ihnen seine Popularität kostete.
Genau.
Ja, sein Erbe ist heute ein umkämpftes Feld. Einerseits ist er eine Ikone, ein Nationalheld mit einem eigenen Feiertag. Andererseits warnen Historiker vor einer Art Entschärfung seines Vermächtnisses.
Was meinst du mit Entschärfung?
Man feiert den versöhnlichen Träumer von 1963 und ignoriert dabei oft den radikalen Kritiker des Kapitalismus, des amerikanischen Militarismus und der tiefen wirtschaftlichen Ungerechtigkeit der späten 60er Jahre.
Das ist ein faszinierender Gedanke. Wir haben uns sozusagen den bequemen, konsensfähigen King herausgepickt, mit dem jeder leben kann.
Genau. Und das wirft eine letzte Frage auf, über die du vielleicht noch nachdenken möchtest. Wenn wir heute an Martin Luther King Jr. erinnern, konzentrieren wir uns vielleicht zu sehr auf die versöhnlichen Aspekte seiner Botschaft von 1963. Was geht verloren, wenn wir die unbequemeren späteren Positionen, seine Kritik am Vietnamkrieg oder seine Forderung nach wirtschaftlicher Umverteilung ausblenden? Welche Teile seines Erbes sind für heutige Debatten über Gerechtigkeit vielleicht noch unentdeckt oder werden sogar bewusst ignoriert?